herzlich willkommen zurück zu Right to See the World, Packliste für eine Weltreise, was wirklich wichtig ist. Episode 3, Werkzeug in der Mongolei. Und bei mir begrüße ich wieder Barbara und Robert Schumacher. Schön, dass ihr da seid.
Schön, hier zu sein.
Hallo.
So, Robert, du winkst schon. Was steht heute an?
Ja, Mongolei sind 20.000 Kilometer. Wir sind mit gebrauchten Ketten losgefahren. Es gibt heute einen neuen Kettenkit für die Mopeds.
Alles klar. So, und liebe Barbara, Werkzeug in der Mongolei?
Ja, die Mongolei. Wir nennen sie ja immer spaßeshalber der größte Campground der Welt. Denn wie wir schon gesagt haben, wir sind mit dem Zelt unterwegs und in vielen Ländern der Welt ist es nicht ganz leicht, einen schönen Platz für unser Zelt jeden Abend zu finden. In der Mongolei ist es sehr leicht. Die Mongolei ist von der Fläche her 4,5 mal so groß wie Deutschland. Und auf dieser Fläche leben 3 Millionen Menschen. Von diesen 3 Millionen Menschen leben 1,5 Millionen Menschen in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt. Das heißt, es ist wirklich so, dass 1,5 Millionen Menschen auf einer Fläche leben, die 4,5 mal so groß ist wie Deutschland. Um das noch mit ein paar Zahlen zu füttern. In Deutschland leben 238 Einwohner im Durchschnitt auf einem Quadratkilometer. 238 und in der Mongolei 2,1. Wir fahren lange Zeit und viel durch unbewohntes Land, karges Land, sehr viel auch flaches Land. Es gibt in ganz vielen Regionen keine geteerten Straßen. Es gibt so eine Art Pisten, die man fahren kann. Und wenn man nicht auf den Pisten bleiben will, dann kann man auch rechts und links von den Pisten fahren. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Es gibt wenig Behausungen, es gibt wenig Vegetation. Ich glaube, die Mongolei ist einfach das Land, was sich vor allen Dingen durch Weite auszeichnet. Und wir fahren an einem Tag durch diese Weite der Mongolei, wo es extrem windig ist. Wir haben auch ein Buch gelesen, das heißt Das Land der zornigen Winde, was eine wunderbare Beschreibung für die Mongolei ist, denn es ist irgendwie immer windig in der Mongolei. Wir fahren durch dieses karge, weite, dünn besiedelte Land und plötzlich sehen wir eine kleine Ansammlung von Jurten, denn in der Mongolei leben sehr viele Menschen als Vollnomaden. Das heißt, sie leben wirklich das ganze Jahr über in ihren Jurten. Und hinter der Jurte verstecken sich Ziegen dicht aneinander gedrängt, weil sie einfach versuchen, einen windgeschützten Platz zu finden. Das sieht total witzig aus, weil sie unendlich viel Platz hätten, aber sie drängeln sich alle zusammen hinter diese Jurte. Und ich sehe das und denke so, das ist eigentlich genau das, was für uns auch ideal wäre. Denn wenn wir unser Zelt auch an den Rand dieser Jurte stellen könnten, hätten auch wir einen windgeschützten Platz. Und das ist einfach ideal, um diesen zornigen Winden nicht ausgesetzt zu sein. Wir fahren näher ran und plötzlich sehen wir, dass neben der Jurte ein Junge ein Fahrrad repariert. Und wenn das keine Einladung ist, ich sag zu Robert, guck mal, der braucht Hilfe. Und wir halten an, der Junge guckt uns mit ziemlich großen Augen an, so zwei Motorradfahrer mit Helm, was es in der Mongolei irgendwie gar nicht gibt, mit Helm und Motorradklamotten, halten neben ihm an und wir sprechen sofort mit ihm und versuchen ihm auf unserer Sprache oder auf Englisch zu sagen, wir möchten dir helfen. Und er ist sehr misstrauisch, denn sie sind nicht gewohnt, dass Menschen vorbeikommen und sie sind auch nicht gewohnt, dass da irgendjemand einfach anhält. Und dieses Misstrauen sieht man aus seinem Gesichtsausdruck. Und wir versuchen von unserer Seite ihm zu sagen, dass wir einfach nichts anderes machen wollen, als ihm zu helfen, sein Fahrrad zu reparieren. Denn der Robert hat alles an Werkzeug dabei, was man für sowas braucht. Und hat auch viel mehr Werkzeug dabei, als die Familie in ihrer Jurte hat. Und es dauert einen kleinen Augenblick und plötzlich gibt es so einen Moment, da nimmt der Junge dieses kaputte Rad und streckt streckt es quasi dem Robert entgegen. Der Moment, wo er für sich beschlossen hat, vielleicht überwinde ich mein Misstrauen einfach und gucke, was passiert. Die Jungs reparieren zusammen das Fahrrad. Die Frau kommt aus der Jurte raus und nach die ganze Familie. Und während sie am Reparieren von diesem Fahrrad sind, unterhalte ich mich mit der Mutter, mehr recht als schlecht, ein bisschen mit Händen und Füßen. Und ich werde meinen Wunsch los, nämlich, dass wir total gerne unser Zelt in den Windschatten ihrer Jurte stellen würden. Das kann man sehr schön so mit dem Zeigen machen, dass man so die Form des Zeltes und den Ort, wo ich gerne das aufbauen würde. Und auch sie ist erstmal etwas zögerlich. Man merkt, dass das alles sehr ungewohnt für sie ist. Aber gerade, glaube ich, auch mit dieser Reparaturhilfe und dem Robert, der in vollem Engagement dabei ist, mit seinem Werkzeug da seinen Mechaniker als Unterstützung quasi zur Verfügung zu stellen, sagt die Mutter, ja, selbstverständlich, wir dürfen das Zelt im Windschatten der Jurte aufbauen. Wir fangen also an, das Zelt aufzubauen. Die Kinder, die vier Kinder der Familie helfen uns. Wenn ihr schon mal ein Zelt zu sechst aufgebaut habt, wisst ihr, das hat ungefähr 40 Minuten gedauert. Normalerweise brauchen wir zu zweit ungefähr 5 Minuten. Aber gemeinsames Arbeiten steigert das Vertrauen. Das heißt, nach diesem Zeltaufbau sind wir wirklich Freunde. Die Kinder nehmen uns an die Hand, zeigen uns ihre Tiere. Wir gehen zu den Kälbern, denn die Tiere sind das Wichtige für die Mongolen. Das ist deren Besitz. Das ist das, was ihnen ihren Lebensunterhalt gibt. Und währenddessen geht der Vater mit seinem Moped nochmal los und kauft für uns Fleisch, damit die Mutter eine Art Eintopf für uns zubereiten kann und wir alle gemeinschaftlich in der Jurte sitzen, diesen Eintopf essen und die Stimmung immer gelöster wird, viel gelacht wird und irgendwann der Kleinste der Familie, der so mit 2,5 bis 3 Jahren gerade mal laufen kann in seiner mongolischen traditionellen Kluft mit seinen dicken Stiefeln auf mich zukommt, wie ich da so sitze und mir seinen halb angekauten Keks entgegenstreckt und mir zu verstehen gibt, dass er sogar seinen halb gekauten Keks mit mir teilen würde. Das ist ein echtes Zeichen von Vertrauen.
Robert, vielleicht magst du noch mal kurz zu uns kommen. Mir geht da nämlich noch so eine Frage durch den Kopf.
Bitte gerne.
Vertrauen ist, glaube ich, etwas, was auf so einer Packliste einen großen Raum einnehmen sollte. Nun wart ihr ja in der Vorbereitung sehr neugierig, das habt ihr schon erzählt. Aber na klar, es gibt natürlich auch Vorurteile und Dinge, die man vielleicht so im Kopf hat, weil man ganz viel Unbekanntes ja auch erforschen, entdecken wird. Wie ist es denn bei euch? Ist euch das leicht gefallen, zu vertrauen, dass auf dieser Reise alles gut klappen wird?
Also man lernt auf einer Reise zu vertrauen und dass alles gut wird. Also das geht, glaube ich, nirgendwo anders besser als in unbekannten Gefilden, das heißt mit Menschen, die man nicht kennt und mit Kulturen, die man nicht kennt. Aber diese Gastfreundlichkeit, die uns auf der ganzen Welt entgegengeschlagen ist, ist einfach unglaublich und hat eben dazu geführt, dass wir vertrauen. Also ein bisschen Vertrauen in sich selber musste man vorher schon haben, aber es ist riesig gewachsen.
Ich glaube, man kann irgendwie auch sagen, Vertrauen ist ja irgendwie auch eine Summe von positiven Erfahrungen. Und diese Summe von positiven Erfahrungen wird mit Reisemonat, also mit jedem zunehmenden Reisemonat immer mehr und immer mehr. Und irgendwie ist das definitiv etwas, was wächst und was man irgendwie nicht oder was auch wir nicht von vornherein so mitgebracht haben. Denn wir lernen in unserem Kulturkreis schon auch sehr viel zu misstrauen. Und unterwegs haben wir immer mehr gelernt.
Zu vertrauen.
Zu vertrauen.
Barbara, Robert, vielen Dank für diese dritte Geschichte und eure Tipps und Erfahrungen zur Packliste für eine Weltreise. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, was da sonst noch an Situationen aufgetreten ist auf diesen 4,5 Jahren, 150.000 Kilometern und 42 Ländern, in diesen zahllosen Begegnungen, dann fühlt euch eingeladen, auf ridetoseetheworld.de, der Website von Barbara und Robert, mal vorbeizuschauen und vor allen Dingen in den wundervollen Reiseblog reinzuschauen. Denn dort sind ganz viele weitere Geschichten zu finden, Erfahrungen, Bilder, Videos zum Teil. Also ridetoseetheworld.de wäre da meine Erfahrung. Und folgt uns gerne auch hier für die vierte Geschichte und eine weitere Episode der Packliste für die Weltreise, was wirklich wichtig ist, wenn es heißt Passierschein in China.
Tschüss.